Börse Berlin for You, der Börsenpodcast für Durchblicker.
Das ist der zweite Teil unseres Podcasts zum Thema Kryptoinvestments. Im ersten Teil hatten wir uns beschäftigt mit der allgemeinen Frage. Also, was sind Kryptowährungen? Was muss ich beachten, wenn ich mich in diesem Markt engagieren möchte? Und heute drehen wir dieses Thema ein Stückchen weiter. Also nicht die Frage, ob, sondern wie kann ich das machen? Also direkt in Kryptos oder eher in börsengehandelte Wertpapiere, also ETF, ETN oder ETP. Und unser Experte ist Jan Altmann. Jan ist Direktor Investment Strategy bei der, Vorsicht, noch ein Kürzel, ETC Group in Deutschland. Herzlich willkommen im Podcast.
Ja, schön, dass ich dabei sein kann.
Jan, du wirst ja vorgestellt auf deiner Seite als einer der Pioniere des ETF-Marktes. Du bist ausgewiesener Experte für Exchange Traded Product, also die ETPs. Was ist denn jetzt deine Aufgabe bei ETC, also den Spezialisten für regulierte Finanzprodukte auf digitale Vermögenswerte?
Ja, also ich bin Produktspezialist für die ETC Group, für Investoren, Vermittler, Influencer, Medienvertreter in Deutschland und Österreich und der Schweiz, also alles, was mit der Sprache Deutsch zu tun hat, und für alle Themen rund um die Asset-Klasse Krypto und für börsengehandelte Krypto-ETPs. Und da kommt jetzt die Asset-Klasse Krypto auch schon direkt drin vor, als Buzzword. Denn ist es überhaupt eine Anlageklasse oder ist es eher ein Spielzeug oder eine neue Währung? Und da reden wir wahrscheinlich später auch noch drüber.
Ja, da brauchen wir gar nicht so lange zu warten. Was ist es denn jetzt eigentlich? Also Spielzeug vermutlich nicht, oder?
Also meine Mission tatsächlich für die ETC Group, nachdem ich mich jetzt 25 Jahre mit ETFs auseinandergesetzt habe und damals diesen Markt auch gestartet habe in Deutschland, meine Mission bei der ETC Group ist eben sagen, Krypto ist eine eigene Anlageklasse. Und was braucht so eine Anlageklasse? Also zum einen sollte sie mit anderen Anlageklassen, wie jetzt etwa Aktien, Anleihen, Rohstoffe, möglichst wenig zu tun haben. Sonst brauche ich es nicht in meinem Portfolio als Diversifikation. Zweitens sollte sie gewisse Renditen auch erwirtschaften. Das ist ja bei Krypto sehr wechselhaft, aber über die vielen Jahre sehr eindrucksvoll. Und wie kann ich letztlich darin investieren? Also ist das überhaupt liquide oder ist das wie bei einer Immobilie, wo ich dann jahrelang irgendwie drin gebunden bin? Das sind wichtige Fragen, die muss man sich stellen, wenn das eine Anlageklasse sein soll. So, und jetzt mal angenommen, wir sind an dem Punkt angekommen, wo wir sagen, Krypto ist eine Anlageklasse. Und du hast ja eingangs schon gesagt, heute wollen wir gar nicht so drüber reden, ob wir jetzt investieren sollen, sondern wie ich investieren kann. Dann würde es sich ja irgendwie anbieten, das zu meinen anderen Investments, zum Beispiel bei einem Online-Broker über die Börse gekauft, hinzuzumischen. Ja, und dann sind wir schon direkt beim Thema Krypto-ETPs.
Ja, aber bevor wir jetzt da so ins Detail eingehen, warum gibt es denn überhaupt diese börsengehandelten Wertpapiere auf Kryptos? Was haben die für Vorteile im Vergleich zum direkten Investment?
Also ETF, ETP, ETN, da werden so die Begriffe ein bisschen durcheinander geworfen. Das ist grundsätzlich mal ein börsengehandeltes Wertpapier. Es ist kein direktes Krypto-Investment, sondern es sorgt jemand hintendran dafür, dass im gleichen Wert, wo die Wertpapiere ausgegeben werden, auch Kryptowährung hinterlegt ist, und zwar auf professionelle Art und Weise. Was dadurch entsteht, ist etwas, das bildet praktisch genau den Preis der jeweiligen Kryptowährung ab. Also wenn ich jetzt ein Krypto-ETP kaufe auf den Bitcoin, dann ist das Ziel dieses ETP, die Wertentwicklung des Bitcoins genau abzubilden. Und ich kriege eine gewisse Sicherheit dadurch, dass eben so 100% dieser Vermögenswerte dann auch tatsächlich hinterlegt sind. Also das ist dann auch wirklich investiert in den Bitcoin. Und genauso geht das auch mit anderen Kryptowährungen. Es gibt einen ganzen Haufen anderer Kryptowährungen. Davon sind ungefähr 20 genauso investierbar über ETPs einzeln. Oder es gibt auch Krypto-ETPs, mit denen kann ich breiter in den Markt investieren. Ähnlich wie ein ETF, nur dass ich eben Investments oder Wertpapiere dieser Art, die in Kryptowährungen investieren, leider nicht mit dem schönen F von ETFs schmücken dürfen. Das hat regulatorische Gründe. Zum einen darf ein Publikumsfonds, und das müssen ETFs nun mal sein, dürfen in Europa nicht in Kryptowährungen investieren, direkt. Übrigens auch nicht in Gold. Ja? Also die dürfen tatsächlich nur in andere Wertpapiere investieren. Und sie dürfen sich auch nur dann Fonds nennen, wenn es eine gewisse Diversifikation gibt. Also ein einzelnes Produkt wie ein Krypto-ETP auf dem Bitcoin darf sich aus diesen zwei Gründen jetzt nicht ETF nennen. Und dieses ETF ist ein schöner Schmuck. die Produkte in den USA, die jetzt im Januar gestartet sind, die schmücken sich damit. In Europa ist es nicht möglich. Und deswegen gibt es eine Ersatzkonstruktion. Und die erste dieser Art hat man Gold ETC genannt, wobei das C noch für Commodity stand. Gibt es seit 2004. Und weil mein Chef, der Tim Bevan, da involviert war beim ersten Gold ETC, hat das einen gewissen Grund gehabt, dass man meine Firma auch ETC Group benannte. Und da hat man das C einfach umgedeutet von Commodity auf Cryptocurrency. Also so die ganze Historie rund um die Abkürzung.
Ich hätte jetzt fast gesagt, me smokes the head. Also mein Kopf raucht mir. Also wir haben ETF, wir haben ETP, wir haben ETC, wir haben ETN. Was sind die Kernbotschaften, die dahinter stecken?
Also der ETF, der brilliert hinten mit dem F für Fonds. Ein Fonds ist ein gesetzlich definiertes Sondervermögen und da darf zum Beispiel, wenn irgendwas schief geht am Markt oder irgendeiner der Marktteilnehmer vielleicht insolvent geht, nicht irgendein Insolvenzverwalter reingreifen. Also ist das Vermögen separiert geschützt. Wenn man jetzt ein Asset hat oder ein Wertpapier hat, was genauso gehandelt wird wie ein ETF, dann muss man schon einige Vorkehrungen treffen, damit das ähnliche Sicherheiten bekommt. Also dass das, was investiert wird, auch ähnlich abgegrenzt ist wie in einem Fonds. Das schreibt man alles in einen ziemlich langen Prospekt rein, listet das Produkt an der Börse und diesem Prospekt muss die entsprechende Börsenaufsicht auch zustimmen. Also bei uns hat die BaFin das Juni 2020 gemacht, also sprich vor fast 4 Jahren, und hat gesagt, dieser Prospekt ist okay, ist verständlich, was drinsteht, die Garantien, die gegeben werden, die Partner, die genannt werden, ist alles okay. Das Produkt darf jetzt gehandelt werden. Und dann hat man ein Produkt, was so ähnlich ist wie ein ETF, ähnliche Sicherheiten bietet. Die Profis würden aber sagen, naja, es ist eigentlich eine Schuldverschreibung. Wir sagen ja, aber 100% hinterlegt mit entsprechender Kryptowährung. Daher Insolvenzrisiko stark minimiert. Also es ist viel besser als ein Investmentzertifikat, was ja auch in Deutschland recht populär ist so als Instrument, wo man dann aber letztlich als Gegenparteirisiko eine Bank hat, eine Bankbilanz. Das ist hier nicht der Fall.
Jetzt gibt es ja böse Zungen oder genauer gesagt Besitzer böser Zungen, die sagen, der Satoshi Nakamoto würde sich im Grabe umdrehen, wenn er wüsste, dass man zur Bank gehen muss, um sein Konstrukt zu kaufen, was eigentlich bankenunabhängig sein soll. Als ich zum ersten Mal gehört habe, habe ich gesagt, oh, ist Satoshi denn überhaupt schon tot? Man weiß ja gar nicht, wer das genau ist. Soll ja das White Paper geschrieben haben und soll im Grunde genommen Bitcoin erfunden haben.
Naja, also das White Paper gibt es zumindest. Das ist 2008 veröffentlicht worden. 2009 gab es dann die ersten Bitcoin-Transaktionen. Und tatsächlich war der Plan, ein dezentrales System zu schaffen, was die Funktion von Geld erfüllt. Tauschmittel, Recheneinheit und Wertspeicher. Und es hat sich eben rausgestellt, jetzt über die Jahre hinweg, dass das mit dem Tauschmittel nicht so gut funktioniert, weil das Ding im Wert stark schwankt. Und als Recheneinheit deswegen auch nur begrenzt, weil eben der Rest der Welt nicht in Bitcoin rechnet. Aber die Funktion als Wertspeicher, die hat sich mittlerweile herumgesprochen, dass selbst der Chef des größten Vermögensverwalters der Welt öffentlich im Fernsehen gesagt hat, dass mittlerweile der Bitcoin eine ähnliche Funktion einnimmt, wie es Gold über viele Jahrtausende getan hat. Also er hat es nicht mit Geld verglichen und auch nicht mit bedruckten Dollarnoten, sondern er hat es mit Gold verglichen. Also anscheinend hat sich Bitcoin in so eine Richtung digitalen Goldes entwickelt. Und tatsächlich ist das auch so, dass, also wir reden jetzt erstmal nur über den Bitcoin. Bitcoin wird zur dezentralen Aufbewahrung von Besitz genutzt. Und die Basis dafür ist eben die Blockchain-Technologie mit einem Code, der im Grunde 2008 schon fertig geschrieben war. Und darauf basieren heute sämtliche Bitcoin-Transaktionen und Bitcoin-Eigentumsnachweise. Und diese ganze Blockchain, das ist so eine aneinandergereihte Datenbank, wo diese ganzen Transaktionen drinstehen, die ist verteilt auf tausende Server weltweit, bietet also einen hohen Grad an Sicherheit. Und rückwärts kann man sie auch nicht mehr ändern aufgrund der verwendeten Kryptologietechnik. Also von daher, das ist offensichtlich verstanden worden von vielen Vermögensverwaltern. Und deswegen dieser Gedanke, dass das so eine Art digitales Gold sein könnte. Und es wird als extrem sicher tatsächlich gesehen. Ja, dass man jetzt zur Bank geht, um tatsächlich Bitcoins zu kaufen. Ja, wir sagen sogar bei ETC Group, alle unsere Partner unterliegen der herkömmlichen Finanzmarktregulierung. Also noch nicht mal reine Kryptounternehmen, sondern wirklich herkömmliche Finanzmarktregulierung. Das sind aber eben Wege, die sind erprobt, die sind sicher. Und die Verwahrung dieser Bitcoins ist eben am Ende professionell geregelt. Die reine Lehre wird jetzt sagen, ja, also ich muss das schon in meiner eigenen Wallet haben. Die meisten Leute wissen aber noch nicht mal, dass in der Wallet überhaupt die Bitcoins gar nicht drin sind. Da ist wirklich nur der Zugang zur Blockchain geregelt. Und auf der Blockchain, die Blockchain ist ein Kassenbuch. Distributed Ledger ist ein Kassenbuch. Da sind die Transaktionen eigentlich drauf verzeichnet. Und in der Wallet, da ist nur der eigene private Zugang entsprechend hinterlegt. Deswegen brauche ich auch für jede andere Blockchain, also Ethereum und Solana und was es da so alles gibt, das sind alles eigene Blockchain-Ökosysteme. Die haben mit dem Bitcoin nur mittelbar was zu tun. Da brauche ich dann eben eine eigene Wallet dafür. Und das Ganze wird leicht kompliziert. Und viele Leute sind dann dazu übergegangen und haben gesagt, ja, es ist ja kompliziert. Ja, und ich brauche dann so einen Stick und da habe ich da meine Zugangsdaten und das Verwalten zum Beispiel von Gold selber ist ja auch nicht so einfach, ne? Kann ja auch geklaut werden. Ich kann Opfer eines Hackers werden bei digitalen Assets. Also meine Zugangsdaten können mir geklaut werden oder sie kommen einfach physisch abhanden. Es gibt ja Leute, die suchen auf Müllkippen ihre alte Festplatte, weil da die Zugangsdaten eines frühen Bitcoin-Investments waren. Das alles nutzen dann die Leute mit dem Argument, dass es doch einfacher wäre, um vielleicht bei einer Kryptobörse ein Konto aufzumachen und da einfach ihre Kryptoassets zu verwalten. Das klingt wunderschön einfach, aber die sind meistens unreguliert und dann habe ich das volle Gegenparteirisiko einer Kryptobörse. So, und bei den ETPs ist es eben so, das, was da tatsächlich zu 100% hinterlegt ist, das ist auch im sogenannten Cold Storage hinterlegt, also in einem kleinen digitalen Offline-Speicher, der in einem Vakuum aufbewahrt wird. Und dadurch, dass an der Börse dieses Produkt gehandelt wird wie ein ETF, und nur ab und zu das Volumen mal steigt oder sinkt, da hast du da am Tag in unserem Bitcoin-ETP vielleicht 3 bis 4 Transaktionen. Dazu muss dann dieser Stick aus seinem Vakuumspeicher rausgeholt werden, die neue Transaktion draufgespielt und fertig.
Wieso Vakuumspeicher?
Aus Sicherheitsgründen. Ist auch offline, ja? Kannst du auch mit dem Internet nicht dran. Das muss man sich so als kleines Notebook vorstellen.
Ist es wirklich in so einem Art abgeschlossenen Raum, wo die Luft abgepumpt ist und ja, wenn man aufmacht, dann würde es jeder merken.
Richtig. Ist ja krass. Aus Sicherheitsgründen. So wird das gehandhabt und das geht natürlich nur, also den Aufwand kann ich mir zu Hause selber machen. Es bauen sich ja auch Leute entsprechende Bunker in Häuser oder betreiben riesige Vorratshaltung. Aber der Durchschnittsbürger in der Mietwohnung wird diese Freiheit nicht haben. Und von daher bietet sich das an, das ein anderer Profi vielleicht machen zu lassen. Und das ist so der Case, da fängt es dann an, eben bei einem ETP. Da übernimmt jemand zentral aus der regulierten Finanzindustrie die Verwahrung und kontrolliert auch den Verwahrer. Und ja, das Ganze ist eine professionelle Lösung, die eben auch Private kaufen können. Also das, was ETFs eigentlich auch sind. Ja, der ETF ist ja eigentlich ein Profiprodukt, aber jeder kann es an der Börse kaufen, weil es ab einem Stück gehandelt wird.
Wer sind denn eigentlich die Durchschnittstrader in diesem Bereich? Also es gibt da so dieses Klischee, naja, du musst schon irgendwo ziemlich nerdig angehaucht sein, um dich im Thema Krypto auszukennen, dich dort zu bewegen. Stimmt das denn überhaupt noch, dass die junge Generation da voll drauf abfährt und die Alten keine Ahnung haben?
Also ich würde das eingeschränkt tatsächlich bestätigen, so nach meiner Wahrnehmung. In der Tat ist eben die Kryptobegeisterung viel von den jüngeren Investoren getrieben, aber eben vor allen Dingen von den jüngeren Leuten mit IT-Kenntnissen. Das sind aber auch nicht so viele der jüngeren Generation. Der Kreis, der erweitert sich aber sofort, wenn man sich mal anschaut, wer ist der Kunde von den bekannten Kryptobörsen? Also eine Kryptobörse wäre hierzulande eine Bison oder eine Bitpanda. Auch da sind viele Jüngere unterwegs. Aber das Phänomen mit den Krypto-ETPs, auch das wird getragen zum Beispiel von vielen jüngeren Leuten, die eben wissen, wie man in ETFs investiert und die deswegen bei ihrem Neobroker dann einfach auch so ein Krypto-ETP noch nebendran gelegt haben. Die Älteren, ja, auf die kann es abschreckend wirken, auch aufgrund der Hypes, die es einfach gab und der starken Schwankungsbreite, Fachmann sagt Volatilität im Kryptomarkt. Und gerade, man sieht es zum Beispiel auch bei den Extremvermögenden, da ist das ähnlich, da setzen die Älteren eben vor allen Dingen auf Beteiligungsinvestments und Immobilien, auch manchmal Gold. Aber die Jüngeren, die Nachfolgegeneration, die interessiert sich für Krypto. Die kommen auch zu uns. Ja, wir reden mit denen. Man kann eigentlich sagen, so, obwohl es Bitcoin seit 2009 gibt und seither viele andere Blockchain-Systeme auf den Markt gekommen sind und auch stabil laufen, ist vieles trotzdem noch am Anfang. Ja. Und alle Kryptowerte zusammen, die machen ja gerade mal so ein 50stel des globalen Aktienmarktes aus. Also man sollte jetzt auch das Medienecho rund um Krypto rational bewerten und nicht nach der Zahl der Meldungen gehen. Also der Kryptomarkt ist tatsächlich noch klein und da entwickelt sich eben vieles. Und genauso ist das beim Investoreninteresse auch. Und je einfacher und sicherer man eben investieren kann, desto mehr Leute werden sich dafür auch begeistern können.
Wie sieht denn eigentlich da die Kostenstruktur aus, wenn ich da so einen Raum brauche aus Sicherheitsgründen, der im Vollvakuum ist? Das muss ja auch jemand bezahlen.
Richtig, je größer die Produkte sind, desto mehr kann man natürlich an Kostenvorteilen auch weitergeben. Aber die Kostenstruktur ist heute tatsächlich deutlich höher als bei ETFs. Also Krypto-ETPs in Europa, die sind ja wirklich nur ein ganz kleiner Teil des ETF-Marktes in Europa. Das heißt, ein MSCI World, den kann ich ja nicht für 7 Basispunkte anbieten in der Kryptoform, sondern da geht das gerne mal in die Prozentpunkte auch rein, die entsprechende Kostenstruktur, und zwar Kosten für das dauerhafte Halten der Instrumente, also für die Verwaltung, so wie bei einem Fonds eben die Verwaltungsgebühr. Und da bewegt man sich durchaus auch im Bereich so von aktiven Fonds, kann man klar sagen. Wenn man sich allerdings die Ertragsaussichten mal anguckt, dieser Produkte, dann macht es wenig Sinn, jetzt ein Produkt zu nehmen, was 10 Basispunkte, also 0,1% günstiger ist, wenn beide 59% Performance gemacht haben seit Jahresbeginn. Also relativiert sich so ein bisschen der Blick drauf. Aber auch das wird natürlich erwachsener und da gibt es auch einen entsprechenden Preiskampf der Anbieter. Also es gibt Wettbewerb auf dem Markt.
Aber jetzt ein Schutz vor dieser Volatilität, die ja fast ein Synonym ist für das Thema Bitcoin, das kann ich jetzt durch die börsengehandelten Wertpapiere nicht ausschließen.
Also die börsengehandelten Wertpapiere sind deswegen besonders gut, weil sie den Markt 1:1 abbilden. Das heißt mit seinen ganzen Hochs und Tiefs. Und auch im Kryptowinter ist das natürlich passiert. Ja. Massiver Wertverlust, ganz klar, seither wieder wunderbare Erholung. Also unser Produkt, unser Bitcoin-ETP hat jetzt seit Juni 2020 über 500% Performance geliefert, aber eben mit einer Schwankungsbreite von 80% im Durchschnitt, wohlgemerkt. Und damit muss man umgehen können. Also man sollte jetzt nicht der Ansicht sein, also erstens, das aus der Vergangenheit zu projizieren in die Zukunft, ist nicht besonders sinnvoll in der Regel. Und zweitens sollte man nicht große Teile seines Portfolios jetzt einfach durch entsprechende Krypto-Investments ersetzen, sondern, und deswegen mein Werben für Krypto als Anlageklasse, wer gute Aussichten sieht, dass sich Krypto auch in Zukunft erfolgreich entwickeln wird, und da gibt es wirklich Anhaltspunkte dafür von der Technologie her, allerdings auch von der Nutzung als entsprechende Kapitalanlage, da sollte man drüber nachdenken, vielleicht einen kleinen Teil seines Portfolios zu reservieren. Dann kann man nämlich die Schwankungen ganz gut im Zaum behalten. Wenn ich also sage, ich mache 3-5% meines Vermögens oder das, was ich in liquiden Wertpapieren beim Online-Broker habe, das ersetze ich jetzt mal durch entsprechende Krypto-Investments, dann habe ich trotzdem schöne Ertragschancen. Allerdings muss ich auch darauf achten, wenn der Bitcoin um 100% wächst, dann wächst auch meine strategische Komponente von 3-5% und ist auf einmal doppelt so groß. Da muss ich auch wieder regelmäßig anpassen. Verursacht Schmerzen, etwas gut Gelaufenes zu verkaufen. Aber das ist eigentlich ein sehr gutes Rezept, um rational und sogar vollständig mit passivem Investment an die Sache dran zu gehen. Also ich definiere eine strategische Quote. Ich sage 3-5%, das ist das Plätzchen in meinem Portfolio. Ich achte darauf, dass das nicht zu stark sinkt, da muss ich nachkaufen, oder zu stark steigt, da muss ich verkaufen. Und das Ganze, ja, schaue ich mir vielleicht über einen Zyklus von einem Jahr immer wieder an. Passt eigentlich hervorragend, wenn man zum Beispiel auch mit ETFs so umgeht und sagt, ich mache Buy and Hold. Ich bin auch so ein alter Buy and Hold Mensch. Ich verändere selten was in meinen Portfolios. Und meistens entstehen ja doch nur Kosten und der Beweis dessen, dass man Market Timing eigentlich nicht schafft. Und genauso mache ich es mit Krypto auch. Also das ist meine Botschaft und mein Anliegen, wie man das eigentlich schön gestalten könnte, ohne jetzt wirklich zu sagen, ich nehme jetzt Krypto für den absoluten Katastrophen-Extremfall oder für den Zusammenbruch des Euro oder für sonstige Prepper-Szenarien, sondern ganz rational, da schwankt was, also muss ich es ein bisschen einhegen. Es produziert aber schöne Erträge, die will ich haben, also nutze ich das sinnvoll in meinem Portfolio. Und ist ja klar, wenn ich dann so einen kleinen Teil nur im Portfolio habe, warum muss ich mir dann großen Kopf zerbrechen über irgendwelche Sticks, auf denen ich da meine Bitcoins speichere? Da ist doch so ein ETP eigentlich eine super praktische Sache.
Jetzt ist es also an euch, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, aus diesen Informationen, die wir euch jetzt präsentiert haben, das Beste für euch individuell herauszuholen. Also die Frage, ob oder ob nicht Krypto, wird noch einmal aufgedröselt in, wie mache ich das, entweder direkt oder über den Weg der börsengehandelten Wertpapiere. Dankeschön an Jan Altmann von der ETC Group. Dankeschön für die Einschätzung.
Auch ich danke euch.
Börse Berlin for You. Klartext für Börseneinsteiger und Fortgeschrittene. Wir bringen Licht ins Finanzdunkel. Börse Berlin for You. Dein Börsenpodcast.